Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick. Heute hier im Studio sind
Johanna,
Mo
und Moritz.
Wir haben heute einen super spannenden Gast da, nämlich wir haben Hulk zu Gast, Oppenheimer und sehr viele andere. Ein Mann von vielen Stimmen, der wirklich ganz, ganz viele tolle Menschen synchronisiert. Norman Matt. Woher kennen wir Norman?
Ja, Norman begleitet uns schon ein paar Jahre, also bei unseren Dark Rooms, das sind ja so quasi Live-Hörspiele im Dunkeln, wo wir Musik machen, aber auch immer eine Story erzählt wird und es wird dann so verwoben mit ganz vielen Atmosphären. Da brauchen wir immer Stimmen, die ganz viele unterschiedliche Rollen sprechen können und da ist Norman sowas von genial bei allen Dark Rooms bisher gewesen und sozusagen vermag es, ein Riesenspektrum an interessanten Charakteren nur mit seiner Stimme darzustellen.
Seit wann ist er dabei bei uns mit Dark Rooms?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht.
Da können wir ihn ja gleich selber
fragen.
Aber auf jeden Fall schon einige Jahre.
15 oder 16 oder sowas.
Wir haben auch noch andere Sachen erlebt, beziehungsweise ihr habt noch andere Sachen erlebt. Ich nicht so sehr. Wir haben Kult gespielt. Also kurzer Disclaimer, ich bin verletzt ausgefallen am zweiten Tag, aber ihr drei wart dabei und ich hatte dadurch, dass ich verletzt war, die seltene Ehre, dass ich mal ein Konzert vom Treppenhausorchester selber hören konnte und ich fand's toll. Kult.
An dieser Stelle, das ist wirklich sehr traurig, weil Yannick hier mit einem eingewickelten Zeigefinger sitzt.
Ich halte ihn vors Mikro.
Also das war wirklich für uns alle sehr, sehr schade, dass Yannick nicht dabei war. Ja, aber Kult hat trotzdem stattgefunden und es war eins unserer interaktivsten Konzerte, oder?
Ja, die Leute waren aufgefordert durch Piktogramme, also ja. Symbole, die ihnen so mehr oder weniger Angebote gemacht haben, wie sie jetzt reagieren können oder was sie machen können an bestimmten Stellen im Konzert. Und das hat ganz cool funktioniert, glaube ich.
Ja, wir haben probiert, so Rituale im Konzert aufzubrechen, weil wenn man sonst in ein klassisches Konzert geht, dann gibt es so unausgesprochen irgendwie einige Sachen, die man so machen muss. Es wissen alle im Raum, wann sie zu klatschen haben und wann was passiert. Und wenn man das eben nicht kennt, wenn man nicht so oft ins Konzert geht, dann kennt man das alles gar nicht so. Und das wollten wir deshalb ein bisschen auflockern und neue Rituale erschaffen und auch für alle irgendwie so zugänglich machen, dass sich alle wohlfühlen, dass man auch in Kontakt mit dem Publikum tritt und dieses Gemeinschaftsgefühl, was wir, glaube ich, bei ganz vielen unserer Konzerte haben, eben nicht zu verlieren, wenn wir im normalen Konzertsaal sind und diese Trennung haben zwischen Bühne und Publikum, weil das hatten wir auch, aber wir haben es probiert, durch ganz viele Sachen aufzubrechen.
Ja, und also es war sozusagen nicht nur für uns ziemlich neu, sondern auch also es gab niemanden im Publikum, der sagen konnte, ja, weiß ich eigentlich schon, wie das geht, sondern es war eigentlich für alle ziemlich überraschend und ziemlich neu. Deswegen war das so ein ziemlich großer Gleichmacher. Also es war jetzt völlig egal, ob man schon seit 30 Jahren ins Konzert geht oder zum ersten Mal im klassischen Konzert war.
Wirklich jeder konnte da ein Fettnäpfchen.
Wir haben es allen unangenehm gemacht.
Ziel erreicht.
Mein Lieblingspiktogramm war das stille Piktogramm, weil das hat auch so viel Stress rausgenommen, dass einfach so nach manchen Sätzen oder wo dann halt nicht geklatscht werden sollte, war dann Stille und das, dann fährt man sofort runter und weißt du, jetzt einfach das auf sich wirken lassen und nichts machen. Es gab auch noch coolere Piktogramme, also es gab sowas wie Tanzen.
Ja.
Das war schön, es war irgendwie witzig, so zu Scheherazade zu tanzen.
Nicht ganz, oder auch also die Handylichter. So,
Die Handylichter. Das muss ja für euch viel cooler gewesen sein.
Ja.
Es gab so ein Piktogramm, wo da eben alle im Publikum ihre Handylampen anmachen sollten. Ich saß so in der allerletzten Reihe, ich habe dann nur so Handy-Displays gesehen, sah nicht so cool aus, aber aus eurer Perspektive.
Von der anderen Seite ist es richtig cool. Man fühlt sich halt plötzlich wie bei so einem Coldplay-Konzert oder so. Ne?
Ja, es wurde sehr zahm eingesetzt und wir haben das nicht die ganze Zeit genutzt. Es gab einen Moment dafür und da hat es total toll funktioniert. Vielleicht noch kurz, die Leute fragen sich wahrscheinlich, was ist überhaupt ein Piktogramm? Wir haben schon sehr viel drüber gesprochen, aber das sind so kleine Bildchen, kleine Symbole, die wurden an so ein Segel, das quasi über uns schwebte, wurden mit einem Beamer angestrahlt und dann konnten die Leute immer anhand einer Karte, wo alle diese Bildchen drauf waren, immer sehen, okay, jetzt ist das Piktogramm gerade dran.
Für uns war es eigentlich irgendwie auch ganz interessant, mal wieder eine Eigenproduktion zu machen, ne? So eine neue Premiere von was. Weil irgendwie, also ist es schon so, dass wir relativ viele Sachen entworfen haben in den letzten Jahren. Aber so, ja, es ist dann nochmal ganz anders spannend, wenn man wirklich was komplett Neues, was man irgendwie auch noch gar nicht einschätzen kann, so auf die Bühne bringt.
Ja, und ich fand, also es wurde auch von Abend zu Abend nicht weniger spannend, weil das Programm so vom Publikum abhängt, also wie die reagieren. Und also ich saß in jedem Konzert irgendwie gleich, weiß nicht, so aufgeregt, also positiv aufgeregt, was passiert jetzt heute Abend? Und das finde ich auch total schön, weil man überhaupt nicht in so einen Trott reinkommt und viel mehr auf Verbindung mit dem Publikum irgendwie so gepolt ist oder darauf angewiesen ist. Und das ist irgendwie voll schön.
Stimmt. Oh, was du gesagt hast, ist total richtig. In den letzten Jahren haben wir so eine Flut an Formaten gehabt und haben dann irgendwie so für uns gesagt, ja, jetzt müssen wir mal die tollen Sachen, die wir entwickelt haben, auch mal häufiger machen und nicht nur dreimal spielen. Und das ist jetzt mal wieder eine ganz neue Produktion gewesen.
Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Also es hat irgendwie Laune gemacht und das Publikum hat es auch, also es war jung und alt, war dabei und haben irgendwie alle, also in meiner Vorstellung haben nicht alle getanzt zum Beispiel, aber
das war die einzige. In den beiden anderen haben
es ist super, super, super spannend, weil das Publikum auch in allen drei Shows zu diesem Piktogramm ein bisschen verschieden reagiert hat. Und es ist total schwierig, sozusagen Schlüsse zu ziehen, so was funktioniert jetzt und wollen die Leute da überhaupt tanzen oder nicht oder so. Genau, das ist interessant, das ist, glaube ich, ein Riesenlernprozess für uns und interessant.
Also richtig schön fand ich auch einer meiner Lieblingsmomente, neben den Pralinen, die in der Pause verteilt wurden, das war natürlich mein Lieblingsmoment.
Schnapspralinen.
Ja. war, dass man auf die Bühne durfte. Das war echt richtig schön, auch richtig besonders, weil man saß die ganze Zeit auf seinem Platz und dann wurde es irgendwann aufgebrochen und dann stand man auf der Bühne um den Flügel herum, hat dann Sascha zugehört, wie er einen Prokofjew gespielt hat. Irgendwie so ein totaler Gamechanger plötzlich.
Das sah auch von außen super schön aus, weil wir waren in dem Moment im Publikum, also wir haben ja Platz gemacht für das Publikum auf der Bühne und von außen sah das so schön aus, so eine Wohnzimmeratmosphäre, alle stehen da so drum, ist so irgendwie so eine ganz schöne Stimmung.
Oh mein Gott, können wir auch einmal ganz kurz über Gorans Stück sprechen, bitte? Was war das denn?
Ja, das war Zorn, ich weiß nicht, wird der Zorn oder Zorn ausgesprochen? Ja, auf jeden Fall ein wahrscheinlich amerikanischer Komponist, nehme ich an.
Das ist
ein
Avantgarde-Typ.
So wie das Stück war, irgendwie.
Auch viel Jazz und Experimental.
Ja, das war ein Wahnsinnsstück mit unglaublich vielen Zitaten. Und also da
nur Zitate.
Eigentlich nur Zitate und so Cluster und irgendwie so ein bisschen Verstörendes, also immer im Wechsel, also ein bisschen ein hyperventilierendes Stück, das sehr lustig war. Das schaffen ja eigentlich fast keine Komponistin, kein Komponist schafft es wirklich, lustige Musik oder humorvolle Musik zu schreiben. Und da war das auf jeden Fall gegeben. Und auch da, sobald die Leute angefangen haben zu lachen, haben wir auch mit einem Piktogramm das deutlich gemacht, dass es durchaus erwünscht und erlaubt ist. Und Goran hat das weiß ich nicht, als Schauspieler auch ganz toll gemacht. Die Mimik war irgendwie das halbe Stück, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, und lustiger Fun Fact, sozusagen am Rande. Wir haben ja in unserer letzten Folge sehr viel mit Goran über alle möglichen Klischees gesprochen. Und natürlich hat die Presse sich nicht nehmen lassen, die Vokabel der Quetschkommode wieder zu benutzen. Und ja, also so witzig, dass so self-fulfilling prophecies sind, die in der letzten Folge wurde das noch angesprochen und dann gleich wahr geworden. Schön.
Schön. Schönen Dank.
Ja, die Frau vor mir im Publikum, als die dann, die haben das Programm durchgeblättert und da bin ich auch echt ein bisschen sauer geworden oder ich fand es irgendwie so traurig, haben dann gesehen, dass da ein Stück für Akkordeon ist und die meinte dann zu ihren Nachbarn so, oh, da können wir dann schunkeln, dann schunkeln wir dann alle da und dann das Witzige war halt auch, dass dieses Stück, was er dann gespielt hat, war ja gar nicht zum Schummeln. Nee. Das ist das Gegenteil.
Also es ist krass, wie vorbeladen das ist, ne? Also belastet einfach irgendwie von Klischees und und oft halt auch so abwertend, ne? Es hat irgendwie so,
ja. Jetzt wisst ihr mal, wie man sich als Bratscher fühlt.
Ja, aber es ist ja umso.
Ich zitiere wirklich, die alte Quetschkommode wird mächtig malträtiert. Also das will man doch auch über sich lesen in der Zeitung. Naja.
Na gut, wir haben ein paar spannende Neuigkeiten. Wir releasen wieder etwas, nämlich
die Winterreise, genau, unser Arrangement von Schuberts Winterreise kommt am 10.11. auf allen Plattformen. Ja, genau.
In der letzten Folge gab es ja schon ein paar exklusive Tracks zu hören. In dieser Folge wird es am Schluss auch einen exklusiven Song daraus geben, ein Lied aus der Winterreise, könnt ihr dann hören. Und falls ihr euch nicht spoilern wollt, dann kauft euch einfach nächste Woche die CD. Geht auch.
Ganz, ja.
Genau, und kommt am 14.11. in die Elbphilharmonie, denn da ist unser offizielles Release-Konzert im kleinen Saal. Genau.
Aber ihr müsst jetzt ganz schnell sein, weil ich glaube, es gibt nur noch eine Handvoll Karten, ne?
Ja, eigentlich fast ausverkauft. 20 Plätze, ja. Mhm. Oder
also
so.
Also schnell sein. Ja.
Schnell sein.
Stocksteif und Brüder.
Und da sind wir ja auch mit Norman, also so schließt sich der Kreis.
Was für eine tolle Überleitung, Johanna. Ja. Ich freue mich wirklich sehr, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Norm.
Ja, hallo Yannick. Und hallo Johanna und Moritz und Mo.
Hi Norman.
Ja, richtig schön, dass du da bist. Ich muss sagen, ich liebe es, mit Synchronsprechern zusammenzuarbeiten. Ich hatte so einen Erweckungsmoment bei dem ersten Darkroom, wo man verbringt da bei so einem Darkroom, ist halt so ein Live-Hörspiel im Dunkeln mit eben einer Geschichte, die von Synchronsprechern und Synchronsprecherinnen erzählt wird. Und als Musiker ist man dann so eine Woche vorher beschäftigt und probt die Musik und denkt sich so, ah, das wird das Highlight des Abends. Und dann kommen die Sprecher in die erste Probe und sagen irgendwie so einen halben Satz und machen damit so eine riesige Welt in deinem Kopf auf. Und du denkst dir so, ja, nee, Mist, wir sind nicht das Highlight des Abends.
Ja, aber andersrum ist es ja genauso, weil wir kommen ja auch aus einer normalerweise etwas anderen Arbeitssituation plötzlich in einen Raum, wo dann plötzlich Musik ist und Melodien und Geräusche und Leute, die alle zusammen gemeinsam auch an einem Projekt arbeiten. Und das ist halt auch für uns natürlich dann ein Riesenhighlight. Und deswegen ist das so eine schöne Sache mit dem Darkroom und ich freue mich auch tierisch drauf.
Ja. Und es ist wahrscheinlich auch echt was anderes, also dass dann live ist, oder? Also so zu sonst, wenn man das dann aufnimmt und wahrscheinlich auch eher so zerstückelt hat und so, dann wirklich mal so eine Geschichte von vorne bis hinten live zu erleben.
Ja, das ist tatsächlich, gut, du kannst natürlich auch, wenn du am Theater spielst, hast du ja auch ein Stück, ja, das du live durchspielst, aber das ist im Synchron natürlich nicht so und das ist ja auch nicht unbedingt. Also meins ist es ja auch nicht so unbedingt, sonst würde ich mehr Theater machen. Aber so ab und zu ist das schon ganz schön, das stimmt. Also ich mag das gern, die Sachen am Stück zu erarbeiten. Ich mag das auch gern, zum Beispiel Hörspiele zu machen. Oder eben auch synchron, weil du da halt viel mehr noch als beim Drehen diesen ganzen emotionalen Bogen halt auch am Stück spielen kannst. Mhm. Und nicht so ein Stück von hinten und dann irgendwas aus der Mitte und dann zurück zum Ende und wieder an den Anfang. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, finde ich, auch wenn man das mal live macht, ja.
Ja, cool. Also sozusagen Schauspiel, Hörspiel, Synchron, du deckst sehr viele Sparten ab. Also wie kommt man denn da überhaupt dazu, Richtung Synchron zu gehen?
Wie kommt man dazu? Ja, ich glaube, das muss man irgendwie wollen und dann findet sich das, weil das gibt schon viele unterschiedliche Wege. Also es gibt den klassischen Weg natürlich, dass du eine Schauspielschule machst und dich dann irgendwann merkst du, dass dir das liegt, mit dem Mikrofon zu arbeiten und dann spezialisierst du dich da drauf und dann kennst du irgendwelche Leute, die das schon machen oder Aufnahmeleiter und die empfehlen dich dann weiter und dann landest du so von Produktionen in der nächsten Produktion und dann zur nächsten Produktion. Und wenn man sich da nicht ganz blöd anstellt, dann sind die Leute ja eigentlich auch ganz froh, wenn sie mal neue Stimmen haben, die sie da verwursten können. Bei mir war das so, dass ich als Kind schon angefangen habe, Hörspiele zu machen beim WDR. Und da war das wirklich was ich irgendwie wollte und wo ich eine Affinität zu hatte. Ich habe gern gelesen, ich habe gern gespielt. Und das haben meine Eltern mitgekriegt. Und in unserem Bekanntenkreis war ein Regieassistent, der war bei der Produktion Wort im WDR. Produktion Wort war alles, was irgendwie radiomäßig eben Doku, Feature, Hörspiel und so weiter produziert hat. Und Kinder haben halt den Vorteil, also wenn man als Kind anfangen möchte, hat man den Vorteil, dass es nicht so viele gibt und dass die da sind, halt auch sehr schnell wieder älter werden. Das heißt, die müssen sich da auch so ein bisschen den Nachschub ranziehen. Und da lernt man dann natürlich auch viel, weil die natürlich versuchen, alles aus einem rauszuholen, was sie haben wollen. Und gerade da, also wenn man da nicht irgendwie total unbegabt ist, dann wird man da immer wieder und wieder bestellt und landet irgendwann in allen wichtigen Adressbüchern.
Und du hast ja jetzt sozusagen ganz große Schauspieler, die du ganz regelmäßig sprichst und die quasi mit deiner Stimme verknüpft sind, so wie Michael Fassbender oder Jason Schwartzman und noch viele andere. Also diesen Sprung an diese quasi Spitze der Hollywood-Actors, wie kommt man dazu?
Das hat natürlich auch viel mit Glück zu tun. Also immer so ein bisschen den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort zu erwischen. Aber im Grunde ist das ja, wie alles ist, jeder Erfolg passiert ja nicht über Nacht. Ne? Also du machst dann irgendwas für 20 Jahre und irgendwann kannst es dann und plötzlich fällt es den richtigen Leuten an den richtigen Stellen auf. Und gerade, also wenn man sich das, also diese Besetzung von solchen Schauspielern zum Beispiel, die sind ja am Anfang meistens nicht bekannt. Ja, also die haben die Kollegen und ich, die dann entsprechend sprechen, ja schon recht früh angefangen zu sprechen. Und dann kommt ein neuer Schauspieler und dann gibt es da einen Aufnahmeleiter im Synchron und einen Regisseur und die setzen sich zusammen und sagen, ach guck mal, wen setzen wir denn da drauf und wer fällt uns denn da ein? Und dann machen die ein Probesprechen und laden ein paar Kollegen ein und der eine oder andere setzt sich dann halt durch. Und beim nächsten Film, wo der wieder auftaucht, dann gucken die Leute in die Liste, hat den schon mal jemand gesprochen? Ach ja, guck mal, der. Naja, dann laden wir den schon mal zum Probesprechen ein und den und den und den. Und wenn man es dann gut macht und immer noch gut drauf passt, dann kriegt man es eben wieder. Und wenn man es dann ein paar Mal wiedergekriegt hat, dann wird man sozusagen so eine Stammbesetzung, weil sich das bewährt hat. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die spreche ich jetzt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so. Und das ist ganz toll.
Wen sprichst du seit 20 Jahren?
Wollte gerade fragen, weil also ich bin ja so ein Wes Anderson-Fanboy und Jason Schwartzman in Rushmore, da hat mich natürlich schon irgendwie in den Finger gedrückt, dich zu fragen, warst du da quasi schon, waren alle von denen noch total unbekannt, also auch Wes Anderson selbst und auch Jason Schwartzman wurde quasi da entdeckt. Und warst du da von der ersten Stunde an dabei?
Nee, ich glaube, in Rushmore habe ich ihn noch nicht gesprochen. Ich bin auch relativ spät, in Anführungszeichen, also im Vergleich zu vielen Kollegen, nach Berlin gekommen. Und in Berlin spielt sich eben diese ganze Kino- und Fernsehszene ab. Ich komme ursprünglich aus Köln und da gab es auch Synchron, aber das war immer so ein bisschen B-Movies und DVD-Markt und irgendwie drittes Programm französischer Kunstfilm 23:12 und so. Und deswegen bin ich auch nach Berlin gegangen, weil ich dachte, also in Köln war das Problem, die Branche war recht klein, deswegen war nicht so viel Platz für so viele Sprecher. Deswegen gab es auch nie so viel zu tun. Und ich war dann irgendwann mal in der Situation, wo ich mich gefragt habe, kann ich das jetzt gut genug, dass ich davon leben kann oder buchen mich die Leute nur, weil es keinen anderen gibt? Und dann habe ich gedacht, ich muss mich mal in die Höhle der Löwen begeben und habe dann versucht, in Berlin Fuß zu fassen, was nicht ganz einfach war, aber dann auch ganz gut geklappt hat. Und als ich dann da so ein bisschen etabliert war, waren die Aufnahmeleiter auch sehr happy, dass sie mal eine neue Stimmfarbe besetzen konnten. Da habe ich dann auch tatsächlich viele Probesprechen gewinnen können, einfach wegen dieser Novität. Weißt du, da ist was Neues und probieren wir doch den mal und nicht immer dieselben Stimmen. Weil es dauert halt auch wirklich eine ganze Weile, bis man dieses ganze technische Brimborium drumrum so wegstecken kann, dass man trotzdem gut arbeiten kann, dass man trotzdem gut spielen kann und sich nicht von diesem ganzen Mikrofon und Technik und Cutter und Regisseur und so weiter und Text lernen und anpassen und so. Das irritiert ja auch, das nimmt ja viel Energie. Das ist so ein bisschen wie Autofahren. Am Anfang dauert es halt ein bisschen, bis man das so routiniert macht.
Wie funktioniert denn das eigentlich? Also jetzt so das rein technisch, wenn man sich überlegt, dass du so viele verschiedene Menschen sprichst, hast du so viele unterschiedliche Stimmen? Also ich meine, weil das Schauspielerische, das kann ich mir vorstellen, dass man sich hineinversetzt und das dann funktioniert, aber allein dieses mit so unterschiedlichen Stimmen zu sprechen, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das mache ich ja auch gar nicht wirklich. Also ich spreche ja nicht mit unterschiedlichen Stimmen.
Aber es klingt doch immer anders. Also weil ich habe mir das angehört und es klingt nach, also es weiß ich nicht, wenn man dich kennt, dann erkennt man dich schon, aber wenn du jetzt Cillian Murphy sprichst oder Michael Fassbender, habe ich nicht das Gefühl, dass du nur eine Stimme hast. Das sind irgendwie zwei Leute. Oder naja. Passiert da irgendwas in meinem Kopf?
Nee, aber es passiert wahrscheinlich was in meinem Kopf dabei. Also ich versuche das ja, also es geht ja darum, das, was diese wirklich großartigen Schauspieler größtenteils spielen, zu übertragen, und zwar so eins zu eins, wenn möglich, dass eben auch ein Publikum, das die Sprache nicht versteht, das genau so nachempfinden und fühlen kann. Das ist ja der Sinn und Zweck. Und wenn du in einen Film gehst und merkst überhaupt nicht, dass der synchronisiert ist und da ist nichts, was dich stört oder so, dann ist das ja im Prinzip die perfekte Arbeit. Das ist, vielleicht ist das so, stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie ein, weiß ich nicht, anderthalb Stunden Konzert und eine riesige Partitur mit irgendwie 100 Instrumenten und dann geht ihr ins Studio und dann kommt aber eben nicht eine Phrase oder ein Satz oder so, sondern ein Takt oder vielleicht auch nur ein Triller. Und den hörst du dir an und sollst dich dann genau so daran anpassen. Ja, und dann sitzt da einer, der sagt, ja, Moment, du hast den Bogen aber von unten, aber der muss von oben und hier ist irgendwie, der Winkel stimmt nicht und hast das wirklich da gegriffen, hör noch mal rein. So, und mach hier das ein bisschen langsamer und da noch eine Pause. Und das machst du dann so lange, bis der zufrieden ist. Und dann sagt der Tonmeister, das hat alles noch gequiekt, das war nicht gut, ich brauche noch eine. Und bis der dann zufrieden ist, sind nochmal drei Aufnahmen und dann kommt am Ende der Regisseur und sagt, ah, ich fühl's noch nicht. Gib mir noch.
Ich denke schon relativ chirurgisch, oder?
Total.
Also, ja.
Total. Aber dadurch, dass du dich halt so versuchst, in diese Emotion und in dieses Gefühl und auch die Stimmung zu begeben, passiert natürlich auch was mit dir, auch was die Stimme angeht. Und das ist gar nicht so willkürlich, glaube ich. Das passiert einfach. Und deswegen klingen die Figuren halt auch immer unterschiedlich. Klar klingt Cillian Murphy in Peaky Blinders ganz anders als, weiß ich nicht, Paul Rudd oder ein Michael Fassbender. Oder in Cillian Murphy in Oppenheimer, aber das ist ja bei den Schauspielern selber in ihren verschiedenen Rollen auch schon so.
Norman, wie viel ist denn eigentlich bei dir so Vorbereitung oder wie funktioniert Vorbereitung? Ist es so, dass du jetzt, keine Ahnung, ein Textbuch hast oder vielleicht den Film im Original schon passagenweise studiert hast oder ist es eher sozusagen, was du gerade beschrieben hast, du sitzt im Studio und dann kommen
die... Genau, du gehst da rein und dann kriegst du, hier ist der Takt.
Boah, krass.
Und dann geht's direkt los.
Das ist für uns Musikerinnen und Musiker, es ist ja der absolute Albtraum, vom Blatt und dann wird es auch noch aufgenommen. Das ist quasi...
Und am Ende gucken sich Millionen Leute
das ist,
an.
Ja, das ist das Heftigste überhaupt. Ja.
Und dann aber eben nicht nur das Stück, sondern wirklich nur jetzt hier die zwei Töne. Ja, und die müssen aber an die nächsten noch ranpassen. Und denk auch an die anderen.
Aber guckst du dir dann den Film vorher einmal ganz an, dass du so ein bisschen in die, also die Rolle und die Story und sowas kennenlernst?
Im Idealfall ja. Also... Aber oft, heutzutage ist das ja oft so, dass das Material noch gar nicht wirklich fertig ist. Ja, also gerade bei Animationsfilmen oder so, ist dann das Material, das kommt, ist dann im Prinzip nur so ein Storyboard mit Standbildzeichnungen.
Oh Gott.
Ja. Und bei diesen großen Produktionen ist das dann tatsächlich auch so, da gibt es dann eine Ansicht, die findet dann entweder bei der Synchronfirma statt oder wenn es ein ganz, ganz großes, wichtiges Geheimprojekt ist, kommt jemand mit einem Handschellenkoffer und zwei Securities und oder man fliegt irgendwo hin und guckt sich das dann da an, in Frankfurt, London, Paris oder weiß ich nicht was, ist immer ein bisschen lästig.
Der Blick in der Runde so, wir würden uns jetzt nicht umbringen,
beschweren. Nee, du musst irre früh aufstehen und dann musst du da hin und dann musst du da raus. Ja, und dann Taxi sofort zum Kino und Kino gucken und dann wieder sofort zurück. Das ist kein Spaß.
Ach so, ja, also es ist dann sozusagen mit richtig Time Pressure und dann
das
sofort
ist,
ins Studio wieder.
Okay. Genau, das ist nur Arbeit. Also insofern, Ansicht ist schön, passiert aber meistens eigentlich nicht.
In wie vielen Tagen wird denn so ein 90-Minüter jetzt von deiner Rolle, sagen wir mal, du machst jetzt eine Hauptrolle oder so, eingesprochen? Kann man das irgendwie pauschalisieren, dass man sich das vorstellt? Nee,
überhaupt nicht. Es kommt total auf das Projekt an. Also zum Beispiel Oppenheimer, das war ja eine recht große Rolle.
Ach, kann man so sagen.
Auch ein langer Film.
Kann man so sagen. Da war ich bestimmt 10 Tage im Studio. Also weiß ich nicht, 10 mal 6 Stunden oder so. Das ist wieder Mathe, die ich nicht kann. Also 5 mal 8 oder so.
Krass, ich hätte gedacht, es ist viel mehr.
Hätte ich auch gedacht.
Weil allein
naja, nur für mich, die ganze Synchronproduktion, die waren 4 Wochen im Studio mit dem Film. Mhm. Und davor ist er ja dann auch noch getaped worden, also in die einzelnen Takte eingeteilt worden. Und davor ist er ja auch geschrieben worden. Das hat ja auch noch ein paar Wochen gedauert. Also die haben bestimmt gut 2-3 Monate da dran gesessen.
Aber das heißt ja, du sitzt dann solo, ne, in der Sprecherkabine. Da sind keine also anderen.
Sitzen schon mal gar nicht.
Aha.
Falsch.
Aha. Das heißt, du stehst solo in einer Sprecherkabine oder ja, bist da sozusagen alleine im Studio und hast dann immer nur sozusagen deine Parts, die du synchronisierst und hörst teilweise andere Parts, die vielleicht schon eingesprochen sind auf Deutsch oder im Original.
Nee, gar nicht.
Gar nicht, okay.
Also wenn es mal ein Anschlussproblem gibt, also ja, dann schon. Also komm, wir spielen dir den mal rein, damit du besser dran passt. Aber im Prinzip höre ich wirklich nur das Original, nur diese 10 Sekunden. So ein Take hat so 6 bis 10 Sekunden. Einmal, vielleicht auch zweimal. Und die Kabine, das ist dann schon ein großes Studio. Also das ist schon auch so ein, das ist schon amtlich. Ja, also das sind richtige professionelle Tonstudios. Da sitzt dann auch noch ein Cutter, damit die Rückmeldung zwischen ihm oder ihr und mir am besten direkt funktionieren kann, ohne Regie und Ton zu involvieren, der achtet darauf, dass es dann irgendwann auch so geschnitten werden kann, dass es auf die Lippen passt. Ja, das ist ja nicht nur eine Übersetzung, sondern das ist ja ein Dialogbuch. Da steht ja dann drin, hier ist ein Atmer und weiß ich nicht, hier ein bisschen verzögern und da muss, keine Ahnung, der Labi hier liegen und da musst du ein bisschen früher anfangen, weil sonst kommen wir hinten nicht richtig raus und so, das steht da ja alles drin. Und dafür ist der Cutter da und dann ist so eine klassische Studioglasscheibe und noch so ein Aquarium dahinter. Das ist dann der Regieraum mit dem Tonmeister. Und
das ist alles schon vorbereitet, so wann du zu atmen hast und wie, was für ein Tempo und so. Ach krass, okay. Ja.
Deswegen sind die Abschnitte auch so kurz wahrscheinlich, ne? Weil du meintest, man macht immer nur so 10 Sekunden Abschnitte und dann kommt der nächste.
Genau.
Oder den macht man dann wahrscheinlich 10-mal und dann geht man erst weiter.
Als Norman macht man den nicht 10-mal.
Man versucht es zumindest zu vermeiden, ja. ja, das kommt auch wirklich auf das Projekt an, ne? Also gerade bei den großen Kinoprojekten ist es den Kunden eben wirklich wichtig, dass es so nah am Original ist wie möglich. Mhm. Ja, und je näher am Original und je präziser man arbeiten muss, umso kürzer sind dann natürlich auch die Takes oder umso leichter fällt es, je kürzer die Takes sind. Also die Franzosen zum Beispiel, die arbeiten mit Takes, also Schleifen, die sind 45, 50 Sekunden lang.
Oh wow.
Ja, aber das funktioniert halt ganz anders. Die guckt man sich dann wirklich einmal am Stück an und dann haben die so ein Karaoke-Band da drunter. Und dann ist das aber auch wirklich gut ausgerichtet. Also da ist dann so ein Anzeiger und dann zeigt er auch genau, an welcher Stelle, in welchem Wort man wo sein muss. Aber man kann sich natürlich über 45 Sekunden nicht exakt merken, wie jetzt die Vorlage gespielt ist. Ja, sondern man hat dann so ein allgemeines Gefühl, da komme ich her, da will ich hin und so. Und was dazwischen kommt, ist dann immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Funktioniert auch, ist aber bei unseren Kunden eigentlich nicht so gewünscht. Die wollen wirklich, dass es so genau am Original ist wie möglich.
Hat sich denn deiner Meinung nach so die Arbeit in den letzten 20 Jahren, was jetzt zum Beispiel durch technische Möglichkeiten und so weiter, jetzt so in meiner Vorstellung vielleicht ein Ding ist, so groß verändert? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen was passiert ist.
Es ist viel passiert, aber die Prinzipien sind eigentlich dieselben und es ist einfach schneller geworden. Du hast, früher hast du ja noch auf U-Matic gearbeitet und wenn dann irgendwie die Takes weit auseinander lagen, dann musste die Maschine halt erstmal dahin fahren oder sogar mit Filmrollen. Ja, die so wie früher die Bandmaschinen in Schleifen aneinander geschnitten worden sind und dann musste erst die Schleife in den Projektor eingelegt werden und so. Die Zeit habe ich aber gar nicht mehr erlebt. Aber naja, da hast du natürlich dann irgendwie nur 15 Takes die Stunde geschafft, ne? Und du hattest dann eben auch noch einen Filmvorführer und der musste dann halt immer die Takes wechseln. Das geht mit der Digitaltechnik heute natürlich viel schneller. Und es ist sicher auch im Schnittbereich viel einfacher geworden, weiß ich nicht, wenn ein Take mal ein bisschen zu kurz ist, vielleicht doch noch ein kleines Time-Stretching zu machen, also dass man den Take ein bisschen künstlich verlängert oder verkürzt, ohne dass es akustisch auffällt. Aber im Prinzip ist es trotzdem dasselbe Prinzip. Ja, genau, im Prinzip ist es dasselbe Prinzip, super. Also im Prinzip funktioniert es noch genauso. Du hast den Cutter da, der am Ende beurteilen muss, kann ich das so bearbeiten? Und ja, wenn der das jetzt schneller schneiden kann, dann ist das ja praktisch für ihn, aber das ändert an unserer Arbeit im Atelier ja nichts.
Du meintest ja vorhin, es soll möglichst nah am Original sein, oder das ist zumindest die Ansage. Ich hab mir die Frage gestellt, weil deine Arbeit fängt ja eigentlich erst dann an, wenn der Film oder die Serie oder was auch immer du sprichst, schon fertig ist. Hast du manchmal das Gefühl, also sagen wir mal so, du hast einen Film, der absolute Grütze ist und du guckst ihn dir an, denkst dir so, boah, so ein Quatsch, oder der ist schlecht. Hast du manchmal das Gefühl, du müsstest ihn dann retten oder kann man das dann machen oder versuchst du dann absichtlich schlecht zu sein?
Das ist eine geile Frage, Janik.
Weiß ich nicht, wenn man so Adam Sandler synchronisiert oder…
Du meinst jetzt aus der Grütze-Sicht oder was? Nein, also ich glaube, mit Grütze-Filme, da gibt's ja ganz andere. Und da gibt's viele Aspekte. Also also fangen wir mal hinten an. Also mit dem versuchen wir mal extra schlecht zu sein.
Das war nicht die realistischste Antwort.
Es gibt schon Situationen, in denen man quasi ein bisschen unterspielen muss. Also wo man irgendwie möglicherweise anders spielt, als man das Gefühl hat, dass es richtig wäre oder als die Vorlage ist. Das kann 1000 Gründe haben. Das kann sein, dass irgendwie im Anschluss irgendjemand gesprochen hat, der bei dem Take irgendwie ein bisschen daneben lag. Und wenn der jetzt so brillant ist, der neue Take, dann passt das einfach vom Spiel her nicht. Und dann muss man irgendwas runterziehen oder so. Meistens ist den Kunden, also jetzt nicht meinen Kunden, den Synchronstudios, sondern deren Kunden, also den Filmverleihern oder Redaktionen, die eben den Film irgendwie auf den Markt bringen wollen, auch schon bewusst, mit was für einer Qualität man das da zu tun hat. Und wenn die nicht so dem entspricht, was sie sich vorstellen, dann gibt's dann ab und zu schon mal die Ansage, lass uns das mal ein bisschen aufpeppen oder vielleicht kann man den einen oder anderen Witz noch reinsprenkeln oder hier irgendwas dramaturgisch retten oder hier ist irgendwas falsch. Das passiert dann aber eher auf Seiten des Autors, also des Dialogautors und des Regisseurs.
Ja, es gibt so eine Serie, die habe ich früher mal geguckt, aus den 70ern oder so, Die Zwei mit Roger Moore und…
Genau.
Die ist, glaube ich, so cool synchronisiert worden. Da sind so viele Jokes reingebracht worden, weil die wurde nach einer Staffel abgesetzt, weil die auf Englisch total unlustig war. Auf Deutsch
genau.
Viel geiler.
Das ist so ein Fall, genau.
Ja.
Ja, oder diese ganzen Bud Spencer und Terence Hill Filme oder so.
Ja.
Ich will nicht wissen, was da im Original passiert und was die da sich im Deutschen wirklich, also ich glaube, das ist alles frei erfunden, teilweise im Studio extemporiert oder weiß ich nicht. Also da ist viel passiert. Aber diese Freiheiten sind total selten heutzutage. Also das passiert echt selten.
Wir sind ja so als Orchester, glaube ich, eher so in der Live-Situation zu Hause. Meistens spielen wir in Konzerte und sind so direkt mit dem Publikum in Kontakt. Wenn wir ins Studio gehen, ist das für uns oft erstmal total ungewohnt. Wir müssen uns irgendwie, glaube ich, ganz oft erstmal anders finden, daran gewöhnen und so. Das könnte ich mir vorstellen, dass es bei dir ja eher andersrum ist, dass du meistens im Studio bist. Wie ist es so, zum Beispiel jetzt Darkroom und so weiter, diese Live-Konzerte zu machen mit Publikum direkt vor dir und ein zweistündiges Programm ohne Pause? So im Vergleich zu den 10-sekündigen Cuts.
Habt ihr nicht irgendwie so Lampenfieber oder sowas?
Auf jeden Fall.
Doch, ja. Schon.
Aber nicht immer.
Schon.
Es kommt total drauf an und auf das Programm und so, wo man jetzt gerade spielt. Aber natürlich, also.
Vor allem im Studio, kennt ihr das nicht, dass man dann so irgendwie plötzlich so dieses Selbstverständnis von ich spiele jetzt einfach mal so komplett verliert, so in so einen analytischen Modus geht und es irgendwie plötzlich gar nicht mehr läuft. Also diese Situation haben wir öfter gehabt.
Das ist immer bei musikalischen Aufnahmen, ist es total oft, dass man dann irgendwie sozusagen sich wieder daran erinnern muss, Musik zu machen, weil alle so, okay, das war nicht zusammen, nochmal, das war nicht zusammen, keine Ahnung, Cello ein bisschen zu früh. Und das sind dann so Situationen, wo Leute gestresst werden und das ist dann aber so ein anderer Stress als der, oder dieses Lampenfieber oder dieses Aufgeregtsein vor Menschen. Das ist irgendwie, das sind, glaube ich, so ein bisschen, zumindest für uns sind es zwei Paar Schuhe. Ja.
Ja, ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Also ich habe nicht schlimmes Lampenfieber. Ich merke schon, wenn ich irgendwie auf eine Bühne soll und je weniger ich weiß, was ich da tun muss, umso größer ist das Lampenfieber. Insofern, wenn ich mit meinem Manuskript da auf die Bühne komme bei euch und irgendwie mein Hörspieltext da erzählen soll, dann geht's. Das hat, bei mir geht das immer los beim Einstimmen des Orchesters. ja, das ist ganz krass. Ja, ne, ich hab, das ist so ein Trigger. Ich glaube, in der 7. Klasse, wie alt war ich da? Weiß ich nicht. 12.
Ja, 12. Mhm.
Da habe ich an der Kölner Oper einen von den kleinen Försterjungen im schlauen Füchslein gespielt. Geil. Oder Bauernjungen oder so. Und da hatte ich dann schon immer, wenn irgendwie das Orchester begann, sich einzustimmen, oh, jetzt geht's los, ach du Schande, uiuiui.
Jetzt wird's ernst, ja.
Jetzt wird's ernst. Und das habe ich irgendwie so mitgenommen. Also das ist so mein Triggerpunkt. Ich glaube aber, das Entscheidende für mich ist eigentlich dann wieder möglichst schnell bei mir anzukommen. Mhm. Ich glaube, das ist sowieso der Punkt eigentlich, dass mit dem, was wir machen, wollen wir ja, dass das Publikum irgendwie über die normale Alltagserfahrung irgendwie hinaus wächst, dass die irgendwas mitnehmen können, was eben nicht in dem normalen Alltag ist. Also irgendein Moment, den man so eben selber nicht erleben könnte. Und das ist ja bei den Filmen und bei der Synchronisation im Prinzip auch so. Ich will denen ja ein Gefühl oder eine Story oder irgendwas, was eben den Alltag so ein bisschen, was sie so ein bisschen aus dem Alltag zieht, geben. Das kann ich aber eigentlich ja nur, wenn ich in dem Moment bin und die mitziehe. Und je aufrichtiger und je tiefer ich da drin bin, umso magnetischer ist das, glaube ich. Und dann ist es auch egal, ob das vom Mikro ist und aufgenommen. Wenn das wahrhaftig und aufrichtig ist, dann funktioniert das auch. Und das ist genauso, wenn ich auf der Bühne sitze. Und deswegen versuche ich wirklich zu mir zu kommen und eigentlich nur in meinem Kosmos irgendwie zu sein. Und dann kriege ich das Publikum auch gar nicht mehr mit. Dann ist das im Prinzip eigentlich dasselbe.
Ich würde sagen, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen. Wollen wir es uns mal anhören? Ich habe einen kurzen Ausschnitt.
Um Gottes Willen.
aus dem Darkroom. Eine Live-Aufnahme aus dem Schauspielhaus in Hannover. Es war 2021 oder sowas.
Und ihr habt es heimlich mitgeschnitten.
Wir haben es heimlich mitgeschnitten.
Polizeinotruf?
Da liegt eine Orientalische im Wald. Tot. Kein Puls.
Wo?
Bei Detroit Lakes, nördlich vom Detcher Circle, mitten im Birkenwald. Lag plötzlich da, neben dem Fuchs, eiskalt wie der Schnee.
Yes.
Yes.
Ich finde das so interessant, Norman, weil du klingst so anders. Und auch, also ich habe mir den Darkroom, als ich auf der Suche nach Ausschnitten war, da spielst du ja auch verschiedene Rollen. Und die klingen auch alle total anders. Also, geht das so spontan? So kannst du jetzt Hulk sein plötzlich?
Naja, also bei diesen Stücken sind halt sehr viele Rollen und sehr wenige Sprecher. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die wir gemacht haben mit Tobias Kluckert. Der hat dann irgendwie, wie heißt der, Sutter gesprochen?
Oh ja.
In dem Manuskript stand dann, hab den Vornamen jetzt vergessen, wie hieß er? Johann, glaube ich, ist ja wurscht. Sutter, Tobias Kluckert. Alle anderen, Norman Matt.
Ja. So. Legendärer Darkroom, ja, ich erinnere mich.
Also ist das wahrscheinlich schon also auch ein Merkmal von dir, oder? Könnte ich mir, also, dass du das einfach so eine Bandbreite hast.
Also ich habe das Manuskript bekommen und habe gedacht, ach du Scheiße. Wo ist die Nummer zum Absagen? weil das, ja, also es ist halt so. Also ich muss ja auch dem Publikum eine Chance geben, dass es die Rollen auseinanderhalten kann. Und wenn dann irgendwelche komischen Figuren sind oder irgendwelche Randfiguren, die nicht so häufig auftauchen, dann ist das natürlich manchmal auch ein bisschen übertrieben und ein bisschen sehr stereotyp einfach der Unterscheidbarkeit wegen, also auch für mich, dass ich die unterscheiden kann. Ich versuche das eigentlich zu vermeiden, normalerweise, aber das hilft ja nichts. Wenn du irgendwie 10 Rollen hast, dann müssen sie sich ja irgendwie, müssen die ja unterscheidbar sein. Wie das bei den Filmen ist, da haben wir ja schon drüber gesprochen, das passiert einfach so, wenn man irgendwie versucht, den Originalschauspieler abzunehmen, wenn der halt tief spielt, dann spiele ich halt auch tief. Und dann ist aber ein, weiß ich nicht, Hulk der oder Bruce Banner, der sagt, ich bin immer wütend, ist dann nicht so weit weg von einem Cillian Murphy oder so. Das, ich meine, im Kino hast du ja auch noch ein anderes Gesicht dazu, das kommt ja auch noch dazu, du hörst ja nicht die Tonspur allein.
Ja.
Aber das heißt, du hörst ja deine eigene Stimme sehr oft, ne? Also ich kenne nur von mir diesen Effekt, also wenn ich meine eigene Stimme aufgenommen höre, klingt das für mich komisch, aber wahrscheinlich ist das für dich komplett anders, ne, mit der Zeit.
Ja. Ja. Also das, ja. Also
macht das was mit einem, so wie ein Pianist mal gesagt, dass es dadurch, dass man sich beim Klavierspielen immer wieder die Spiegelung von sich selber im Notenkasten sieht, dass deswegen viele Pianisten so eine besondere Persönlichkeit haben, macht das was mit einem, die ganze Zeit seine eigene Stimme zu hören?
Das ist eine interessante Frage. Also so wie ihr das meint, mit dem die eigene Stimme hören, das passiert ja nur in so Situationen wie jetzt zum Beispiel, wo ich einen Kopfhörer auf habe. Mhm. Im Studio höre ich mich ja nicht anders als sonst. Da habe ich ja keine Kopfhörer und nix. Also da stehe ich ja nur im Raum. Wenn ich mich dann mal höre, dann meistens in den Filmen, die mir dann irgendwann mal über den Weg laufen oder im Kino. Aber das passiert nicht so oft, weil ich kenne die Filme dann ja meistens schon.
Hast du einen Lieblings- oder so Erinnerung, Lieblingsfilm, den du gemacht hast? Lieblingsrolle oder so?
Also ich muss sagen, dass dieser Oppenheimer, der war schon besonders. Das war eine tolle Produktion. Weil wir einfach auch so viel Zeit hatten und uns wirklich in diesen Film vertiefen konnten. Das war auch bei Steve Jobs zum Beispiel so mit Michael Fassbender. Das sind eigentlich die Produktionen, glaube ich, die mir in Erinnerung bleiben, wo man sich wirklich auf das Werk konzentrieren kann und wo man die Zeit hat und wo man es eben auch wirklich durchleben kann und durchspielen kann. Und es nicht nur darum geht, irgendwie, wir müssen das Ding jetzt fertig haben, das läuft nächste Woche auf Pro7 oder so.
Ja, klar.
Wirst du manchmal an der Stimme erkannt eigentlich?
Ab und zu passiert das, ja. Aber nicht konkret. Also es passiert im Taxi oder so. Da ist, sagen Sie mal, sind Sie irgendwie Synchronsprecher oder sowas? Das gibt's schon. Und dann kommt er, was sprechen denn so? Kommt dann immer gleich danach.
Und dann sagen sie so, ah, mach mal Hulk oder mach mal Fassbender oder mach mal, ja.
Genau.
Janik
und ich sitze dann immer da und weiß nicht.
Schon so oft gesagt, mach mal Hulk.
Ich glaube, Janik ist ein kleiner Traum. So ein bisschen, ja, ich glaube, Janik sitzt schon mit dem Grinsen die ganze Zeit da.
Ja. Hulk ist ja nun das Spezialphänomen auch noch, dass der auch noch technisch verfremdet ist. Ja, also das bin ich ja gar nicht.
Und diese ganzen Schauspieler, die du sprichst, hast du die auch mal getroffen? Spielt das überhaupt eine Rolle oder?
Spielt das eine Rolle? Ist die Frage für wen? Ich weiß nicht, wie sehr das sie belastet, dass sie mich nicht kennt. Ich bin ab und zu mal auf eine Premiere eingeladen und da sind dann möglicherweise auch die Originalschauspieler dabei, ja. Aber die sind dann immer im VIP-Bereich und in den kommen wir ja gar nicht rein. Also es spielt, für meine Arbeit spielt es keine Rolle und für meine Eitelkeiten spielt es, glaube ich, auch keine Rolle, das ist mir eigentlich egal. Und für die spielt es auch keine Rolle, also ich würde sagen, unterm Strich spielt keine Rolle.
Mein lieber Norm, das war mal wieder total interessant und zwar auch total schön, jetzt hier 36 Minuten lang deine Stimme im Ohr zu haben. Also es hat was mit mir gemacht.
Ja, das kann ich auch bestätigen.
Ja, mir hat es auch viel Freude gemacht. Ich habe auch gar nicht mitgekriegt, dass jetzt schon 36 Minuten rum sein sollen.
Also wenn,
ist ja
das,
eigentlich schade.
Wenn das hier so nicht stehen würde, hätte ich es auch nicht vermutet, ja.
Vielen Dank, Norman. Vielen Dank an unsere ZuhörerInnen fürs Zuhören. Folgt dem Orchester im Treppenhaus auf Facebook, Instagram und wo auch immer. Und ein kleines Schmankerli haben wir noch für euch am Schluss, nämlich ein Stück Musik.
Auf dem Flusse von, ja, der Winterreise, Schubert.
In unserer Bearbeitung, die jetzt bald als CD rauskommt. Und, aber natürlich hört man diesen Track auch nicht nur gespielt, sondern auch von, dann mit Norman Matt auch nochmal am 14.11. in der Elbphilharmonie. Da freuen wir uns total drauf.
Wenn ihr ihn live erleben wollt, kommt in die Elf.
Ja, genau.
Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt alle, kommt.
Kommt.
Von einer halben Stunde erzählen.
Ich habe eine T-Rex-Story. Ich habe mal das T-Rex-Gehirn gesprochen.
Sind wir jetzt schon im Easter Egg?
Ja, ja, ja.
Wir sind schon im Easter Egg, Entschuldigung.
Aber mehr ist da auch nicht.
Aber was?
Peter ist nicht so
das Tier, oder was?
Wie, was?
Was? Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Okay, dieses Easter Egg wird ein besonderes. Ich erzähle erstmal meine Halloween-Story von.
Ja, weil heute ist eigentlich Halloween, haben wir das jetzt zusammen.
Ja, wo wir das aufnehmen, diese Folge. Und ich habe das total vergessen, dass Kinder an die Tür kommen und sagen, Süßes oder Saures. Und wir haben gerade geprobt und dann kamen drei kleine Mädchen, die das gesagt haben. Und ich hatte wirklich gar nichts im Haus und ich bin zu meinem Kühlschrank gerannt in Panik und ich hatte Tomaten.
Und ich habe als ich saß da, wusste so Süßes, sonst gibt es Saures. Und dann war mir ganz klar beim Ori. Oh, hier ist ja wirklich sehr, sehr, sehr enttäuscht.
Das ist sehr, sehr bitter gewesen.
Wenigstens 5 Euro geben können.
Nein, aber das eigentlich erstaunlich war, ich habe dann diese Tomaten gebracht und die Mädchen waren tatsächlich begeistert und haben sich bedankt. Und ich habe gedacht, okay, ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal gucke, sind die gegen meine Tür geworfen worden. So. Aber nee, die waren total nett.
Die waren einfach süß, weil sie überhaupt was bekommen.
Ja.
Und du hast auch noch was Gutes getan für die Kids.
Besonders.
Jetzt musst du noch deine T-Rex-Geschichte erzählen.
Das ist, ne, die ist, nein, das ist ja nur eine Rolle gewesen, wo ein T-Rex-Gehirn in einer Schüssel war und ich habe das Gehirn gesprochen. Aber es ist ja Halloween.
Das war ziemlich gut.
Bei uns ist ziemlich viel Halloween los hier. Es hat permanent geklingelt jetzt auch gerade.
Achso, und hast du die Tomaten schon vorbereitet?
Nein, wir haben tatsächlich eine Schüssel mit Süßigkeiten und ich musste mich auch vorbereiten. Also ich habe hier eine große Schnittwunde auf der rechten Wange. Sehr vernarbt und unterm Auge auch und eine Schusswunde im Kopf. Und das erinnert mich an einen Dreh, den ich auch so, weiß ich nicht, da war ich vielleicht 15 oder 16 für irgendeine Krimiserie in Köln mal gemacht habe, wo ich dann auch beschlossen habe, nee, drehen ist nichts für mich, wo ich 3 Tage tot in der Pfütze gelegen habe. Und beim letzten Drehtag war ich dann irgendwie so fertig, dass ich mit der KVB, das ist unsere örtliche Personenzustellungsbehörde, gefahren bin, in der Bahn saß und hatte mich aber nicht abgeschminkt und hatte noch diese Schusswunde. Und es war nicht Karneval.
Auch nicht Halloween.
Und nicht Halloween. Das ist eine schöne Erinnerung.
Ich finde, damit können wir wunderbar aufhören.
Ja, tschüss. Großartiges Bild. Danke nochmal, Norman.